Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie heute dabei sind. Um die katholische Kirche in Deutschland geht es heute zuerst in diesem Podcast. Dort diskutiert man intensiv über Veränderungen. Auslöser dafür waren Missbrauch und sexualisierte Gewalt durch Amtsträger der Kirche, das Entsetzen über das Ausmaß dieser Gewalt und vor allem die Empörung an der Kirchenbasis, dass sich trotzdem nichts Wesentliches verändern soll. Aus der Empörung entstand der sogenannte Synodale Weg, und da sprechen jetzt seit einem Jahr immer wieder Bischöfe, Priester und katholische Gläubige ohne Amt miteinander. Und beim großen digitalen Treffen endet dieser Woche zum ersten Mal auch direkt von Missbrauch Betroffene.
Sind wir zornig?
Ja.
Sind wir zutiefst verletzt?
Ja.
Jeder von uns blutet jeden Tag auf unterschiedlichste Art und Weise.
Kai Moritz spricht für den Ende letzten Jahres gegründeten Betroffenenbeirat. Aus dem erfahrenen Leid, sagt er, kommen Forderungen.
Der Beirat, ebenso wenig wie der synodale Weg, ist aber keine Therapie- oder Selbsthilfegruppe, wie schon anklang. Der Beirat transformiert diese archaischen, lebensfeindlichen Emotionen und Facetten hin zu einem Trotzdem. Die Frage ist also nicht, warum wir dann noch in dieser Kirche sind, sondern warum Täter. Und hier schließe auch ich ausdrücklich die Tatermöglicher und Vertuscher mit ein, noch in ihr geduldet werden und ihnen gestalterische, seelsorgliche und leitende Funktion zugestanden wird.
Wie geht eine Kirche mit so einem Zeugnis um? Darüber spreche ich gleich mit einer Benediktinernonne, die sich mit aller Kraft an diesem Reformversuch beteiligt. Auch weil sie sagt, das ist vielleicht die letzte Chance, engagierte, kluge Frauen trotz allem in der katholischen Kirche zu halten. Nach der katholischen Kirche geht's dann um den Islam. Ich nehme Sie mit auf eine akustische Reise mit dem Ruf des muslimischen Muezzins durch die Welt und durch die Zeiten. Von den Anfangstagen des Islams bis zu den Geflüchteten heute. Und eine zum Islam konvertierte Frau erzählt, warum sie sich damit immer noch dem einen Gott ihres christlichen Großvaters nahe fühlt. Aus sexuellem und geistlichem Missbrauch durch Kleriker sollen und müssen Konsequenzen für die katholische Kirche folgen. Das forderten von Gewalt Betroffene am Donnerstag und Freitag. Da ging es um grundlegende Reformen in der katholischen Kirche, im Gespräch von Bischöfen, Priestern und engagierten Katholikinnen und Katholiken ohne Weiheamt. Und dass man in katholischen Zusammenhängen ohne weiteres Nachdenken von Bischöfen und Priestern sprechen kann, führt zu einem Kern des Problems. Dass nämlich Frauen weiterhin nicht gleichberechtigt sind, dass sie vor allem alle die Ämter nicht ausführen dürfen, für die es eine besondere Weihe braucht. Ein besonderes Zeichen, dass dieses Amt direkt auf Gott zurückführt und dass nur Männern zugesprochen wird. Die Frauenfrage steht im Kern der Reform der katholischen Kirche, das sagen auch Bischöfe. Und was sagen die Frauen? Darüber möchte ich jetzt mit einer sprechen, die genau diese Frage an Frauen gestellt hat. Haben sie sich zu einem Amt in der Kirche berufen gefühlt und was ist mit dieser Berufung geschehen? Schwester Philippa Rath gehört seit 30 Jahren zum Orden der Benediktinerinnen. Sie hat Theologie und Geschichte studiert. Sie ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit ihres Klosters, hat eine therapeutische Ausbildung, engagiert sich an verschiedenen Stellen für Aufarbeitung von Missbrauch und für die Rechte von Frauen. Ich könnte noch ein bisschen länger aufzählen. Ich lasse es dabei mal und frage lieber Sie, Schwester Philippa, konnten Sie Ihrer Berufung in der katholischen Kirche nachgehen?
Ja, dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe immer eine Berufung zum Ordensleben und speziell zum Benediktinischen in mir gespürt und wusste darum, dass das mein Weg ist. Und diesen Weg konnte ich auch gehen, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Frauen.
Sie haben ja gerade ein Buch herausgebracht, Weil Gott es so will. Darin erzählen 150 Frauen von ihrer Berufung zur Priesterin und Diakonin. 150 katholische Frauen, die sich zu einer Aufgabe gerufen fühlen, die sie qua Lehramt nicht ausüben dürfen. Ich habe das Buch gelesen und ich fand es vor allen Dingen, muss ich sagen, unfassbar traurig, weil da so viel Verschwendung von Energie und Lebenskraft auch draus spricht. Also ein Zitat vielleicht, mein Engagement in dieser Kirche lässt mich leiden, aber es hält mich auch am Leben. Also so eine ganz große Zwiespältigkeit und eine Trauer um das, was nicht sein darf.
Ja, das ist richtig. Das hat mich auch sehr erschüttert, als ich die Texte las. Es sind Frauen von 4 Generationen, die jüngste 20, die älteste 94. Sie alle eint, dass sie eine Berufung in sich wissen, die sie nicht leben können. Und zwar nur deshalb, weil sie Frauen sind. Und das ist eine, ja, Leidensgeschichte, aber ein Stück auch, finde ich, ein Skandal. Denn, ja, wie Sie sagen, es ist eine ungeheure Verschwendung von Charismen, von Begabungen, von tollen Frauen, die also in dieser Kirche ja auch schon wirken, aber eben nicht als Priesterinnen und Diakoninnen und die unsere Kirche ganz anders noch mal prägen könnten, wenn sie Zugang hätten zu diesen Weiheämtern.
Ganz viele dieser Frauen arbeiten in der katholischen Kirche an irgendeiner Stelle, haben eine Nische für sich gefunden. Warum weiß man in der Amtskirche nichts davon, dass diese Frauen eigentlich was ganz anderes machen wollen würden oder noch mehr machen wollen würden?
Also ich fürchte, dass viele Amtsträger einfach die Augen davor verschlossen haben, so nach dem Motto, was nicht sein darf, ist auch nicht. Und das ist jetzt auch, glaube ich, das Wichtige, das Unsagbare ist jetzt ausgesprochen, ist sagbar geworden durch diese 150 Frauen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Bisher hat man sich in der katholischen Kirche, oder bisher hat Frau sich in der katholischen Kirche mit dem Wunsch, Priesterin zu werden, ja sofort ins Abseits gestellt. Als sich vor knapp 20 Jahren einige Frauen zu Priesterinnen weihen ließen auf einem Schiff auf der Donau, da sind sie sofort aus der Kirche ausgeschlossen worden. Was hat sich geändert, dass diese Frauen jetzt sich trauen zu sagen, ja, ich hätte eigentlich Priesterin werden wollen. Und alle um mich herum haben das auch gesehen, dass ich eigentlich eine gute Priesterin geworden wäre.
Eine dieser Frauen, die sich damals haben weihen lassen, schreibt in diesem Buch, sie hat eine ungeheure Leidensgeschichte hinter sich, auch durch die Exkommunikation. Sie leidet darunter sehr. Warum das heute anders ist, meine Vermutung ist, dass durch die Missbrauchsgeschichten oder Geschichten ist eigentlich viel zu positiv, durch den Skandal der sexualisierten Gewalt in der Kirche und die Vertuschung sind die Frauen deutlich aufmerksamer, engagierter geworden und mutiger. Es ist einfach so, dass die Frauen sich jetzt den Mund nicht mehr verbieten lassen und dass sie sich gegenseitig auch stärken, indem sie zu ihrer Geschichte stehen.
Papst Franziskus hat vor knapp einem Monat hochoffiziell erlaubt, dass Frauen in der Messe aus der Bibel vorlesen dürfen und beim Austeilen der Kommunion helfen. Dinge also, die in der deutschen Kirche schon längst üblich sind. Aber Priesterinnen, das wurde nochmal betont, das dürfen Frauen natürlich nicht. Wenn, was machen sie mit so einem Signal? Das ist ja eher so ein Schlag ins Kontor dann wieder, oder?
Einerseits, ich muss sagen, ich persönlich und viele andere auch, die ich kenne, haben diesen Vorgang jetzt eher belächelt, weil da Dinge, die seit Jahrzehnten in der Praxis gang und gäbe sind, jetzt nun offiziell sozusagen erlaubt sind. Andererseits zeigt dieser eher unscheinbare Vorgang, dass Kirchenrecht geändert werden kann. Und das ist, finde ich, viel, viel wichtiger. Und ich bin einfach der Meinung, dass diese persönlichen Lebenszeugnisse auch Bewusstsein verändern können. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Ich spreche mit Schwester Philippa Rath, Benediktinerin, Autorin, engagiert in der Aufarbeitung von Missbrauch und eben auch in der innerkatholischen Reformdebatte des sogenannten Synodalen Wegs. Katholische Amtsträger, Bischöfe und Priester reden mit katholischen Nicht-Amtsträgern und Nicht-Amtsträgerinnen. Seit einem Jahr jetzt und es geht ans Eingemachte. Es geht um Macht, um Priesteramt, Sexualmoral und als umfassendes Thema, es geht um die Rolle der Frauen in der Kirche. Auslöser war die sogenannte MHG-Studie, die umfassende sexuelle Gewalt und Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche dokumentierte und die Überzeugung, dass sich nach dieser Studie etwas ändern muss. Deswegen also der synodale Weg. Am Donnerstag und am Freitag trafen sich die 230 Beteiligten digital. Persönlich geht das ja gerade nicht. Und sie waren mit dabei, Schwester Philippa. Was war Ihr Eindruck? Ist das immer noch so hoffnungsvoll optimistisch wie beim Auftakt vor einem Jahr? Oder eher, das habe ich als Zuschauerin so ein bisschen mitgenommen, eben auch genervt, frustriert, weil trotz Reformdebatte die konkrete Aufarbeitung von Missbrauch eben nicht richtig vorankommt. Also Stichwort Erzbistum Köln und das unwürdige Zerren darum, wer mit welcher Verantwortung wie benannt wird?
Also ich habe verschiedene Eindrücke mitgenommen. Zum einen glaube ich, dass die Aufbruchstimmung von letztem Jahr durchaus noch da ist. Und ich hatte auch das Gefühl insgesamt, es war eine ziemlich gute Atmosphäre. Natürlich haben wir auch als Delegierte und Synodale bemerkt, wie unterschiedlich die Geschwindigkeiten der Aufarbeitung sind in den deutschen Diözesen. Köln ist da jetzt im Moment natürlich im Fokus, aber, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, es verstecken sich auch manche hinter diesen Dingen, die im Moment in Köln an das Licht kommen. In anderen Diözesen ist die Aufarbeitung auch noch weit, weit zurück. Da gibt es noch gar keine Gutachten.
Vier Foren gibt es bei diesem synodalen Weg, vier Arbeitsbereiche, und Sie sind engagiert da, wo es um Frauen und das Amt geht. Stimmt der Eindruck, dass da besonders erbittert diskutiert wurde und wird?
Ich bin ja nur in diesem einen Forum. Ich kann also nicht sagen, wie in anderen Foren diskutiert wird. Ich hatte den Eindruck, dass auch das Forum priesterliche Existenz durchaus sehr ringt miteinander. Bei uns ist das auch so. Wir haben eine große Mehrheit von Frauen und Männern, die deutliche Schritte nach vorne gehen möchten. Und wir haben eine kleine Minderheit, die aber sehr laut ist und die es auch schafft, immer wieder in den Medien präsent zu sein und die auch durch viele Geschäftsordnungsdebatten und so weiter die ganze Arbeit verzögert. Aber ich glaube, wir sind trotzdem auf einem guten Weg und es werden jetzt wirklich konkrete Schritte erarbeitet. Ja, ich glaube, wir lassen uns jetzt nicht aufhalten, sondern es geht gut weiter.
Wie gehen Sie mit diesen Differenzen um, wenn es im September, Oktober dann wirklich zu Tagungen und Treffen kommen soll, wo auch wirklich Beschlüsse gefasst werden? Also stimmen Sie dann ab oder haben Sie die Hoffnung, dass sich da doch noch irgendwie irgendeine gemeinsame Position finden lässt?
Es ist ja so, dass die einzelnen Foren Vorlagen erarbeiten sollen, also Textvorlagen, die dann in der Vollversammlung besprochen werden. Ich gehe davon aus, dass es ein abweichendes Minderheitenvotum geben wird, was dann auch offen dargelegt wird. Und dann muss man schauen, wie die Vollversammlung darauf reagiert und wie die Abstimmungsverhältnisse sind.
Was passiert eigentlich, wenn jetzt beim synodalen Weg nichts passiert, wenn zum Beispiel Beschlüsse, die zwar von der Mehrheit getragen werden, dann an der Zweidrittel-Sperrmehrheit der Bischöfe hinterher scheitern? Also was passiert, wenn nichts Konkretes beschlossen wird und man mit so vagen Bekundungen auseinandergeht?
Das ist meine größte Sorge, muss ich Ihnen offen gestehen. Ich fürchte, dass dann der Auszug der Frauen aus der Kirche sich enorm vergrößert, dass auch die, sage ich mal, innere Immigration oder Resignation der Frauen deutlich größer wird. Aber ich bin dennoch der Hoffnung, dass es nicht so weit kommt. Also ich möchte mir das eigentlich gar nicht so sehr ausmalen, denn ich bin überzeugt, es wird Fortschritte geben.
Wie kann sich die katholische Kirche grundlegend reformieren? Herzlichen Dank, Schwester Philippa, für Ihre Eindrücke. Direkt aus den etwas halligen Räumen in der Abtei St. Hildegard in Rödesheim.
Gern geschehen. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Philippa Rath hat Erfahrungsberichte von Frauen gesammelt. Weil Gott es so will, Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin, heißt das Buch, und erschienen ist es im Herder Verlag. 299 Seiten, kosten 25 Euro. Und die Informationen zum Buch finden Sie auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Manchmal genügt ein Klang, um eine ganze Religion zu repräsentieren. So wie dieser. Ein Lautsprecher knistert, dann ertönt eine Männerstimme, leicht verzerrt durch den Lautsprecher in einer Mischung aus Gesang und Ruf. Allahu Akbar, Gott ist groß. Und schon ist klar, hier ist man in einem islamisch geprägten Land, zumindest akustisch. Der Ruf zum Gebet ertönt 5-mal am Tag von Moscheen rund um die Welt. Er ist so etwas wie das akustische Erkennungszeichen des Islams, und um ihn soll es jetzt gehen. Julia Thieke ist dem Gebetsruf durch die Welt gefolgt, räumlich und zeitlich. Sie hat seine Spuren in Saudi-Arabien gesucht, im US-amerikanischen Blues, in einem Gefangenenlager in Brandenburg, und sie hat einen Wegweiser gefunden, der sie auf dieser Reise begleitet, den Muezzin Muhammad Ali Bachi, mit dem ihr Feature beginnt.
Ich kann nicht einfach irgendwie zum Gebet rufen, so als würde ich ein Lied singen. Ich rufe die Leute ja nicht in die Bar oder zum Konzert. Ich rufe sie in die Moschee.
Muhammad Ali Bachri empfängt mich in seinem Wohnzimmer in Brackenheim, nahe Heilbronn. Auf der Suche nach einem Muezzin mit Fluchtgeschichte bin ich auf ihn gestoßen. Ich möchte mit ihm über den muslimischen Gebetsruf sprechen, den Azan.
Ich liebe den Azan. Warum? Er lädt die Leute zu etwas Gutem ein, ruft die Menschen zum Gebet. Sie machen etwas Gutes, nichts Schlechtes.
Auf dieser Aufnahme von 2008 ruft Muhammad Ali Bachri in Aleppo zum Gebet. Es ist eine klassische Form des Azan, vorgetragen im Modus Rast, einer der vielen Modi der arabischen Musik. Bahri hält die Pausen besonders lang.
Wenn die Stimme des Muezzins schön ist, richte ich mich auf, sobald ich sie höre, ziehe mich an und gehe zur Moschee. Beten muss ich sowieso, aber wenn seine Stimme schön ist, dann gehe ich gerne.
Für Nichtmuslime ist der Gebetsruf das akustische Klischee schlechthin, häufig gleichgesetzt mit Islam. Aber was bedeutet er eigentlich für Muslime und wie hat er sich in der Welt verbreitet? Dieses Stück verfolgt einige Migrationslinien des Asans. Die erste führt von Aleppo nach Brackenheim, von Mohammed Ali Bahris Alten zu seinem neuen Zuhause.
Ich war in keiner Musikschule oder Musikinstitut. Die haben bei uns kein gutes Niveau. Außerdem war ich arm. Mein Vater starb, als ich klein war, und ich musste arbeiten, um den Lebensunterhalt für meine Mutter und Geschwister zu verdienen. Ich verließ dafür die Schule. Aber die Liebe zur Wissenschaft, die konnte ich nicht verlassen. Die ist in meinem Blut.
Gleiches gelte für die Liebe zur Musik, sagt Bahri.
Da Gott mir eine schöne Stimme gegeben hat, habe ich gesungen.
Er arbeitete in Aleppo als Sänger, Komponist und Musiklehrer und ist ein lebendes Lexikon des arabischen Musikerbes und der berühmten Musikkultur Aleppos. Mohammed Ali Bahri gehört zu den Syrern, die 2015 nach Deutschland kamen, als Angela Merkel entschied, die deutschen Grenzen nicht vor den Flüchtlingen zu schließen.
Es war Gottes Segen, als Frau Merkel sagte, kommt aus dem Krieg.
2012 wurden Bahris Frau und sein kleiner Sohn bei einem Luftangriff in ihrer Wohnung getötet, vor seinen Augen, kurz bevor sie in die Türkei aufbrechen wollten. Er und seine zwei Töchter überlebten.
Sie waren klein. Futun war 10, Maha 9 Jahre alt. Ich war aus dem Krieg geflüchtet, hatte kein Geld, besaß nichts. Wir gingen in die Türkei, das Land, in das man flüchten konnte. Für die beiden Mädchen war ich zugleich Vater und Mutter. Ich war alles in ihrem Leben.
Aus der Türkei flüchtete Bahri mit seinen Töchtern über das Meer nach Griechenland und schließlich nach Deutschland. Seine Musik nahm er mit, im Gedächtnis und im Herzen, ebenso wie den Gebetsruf. Eine zweite Migrationslinie des Asan verbindet Medina mit Mississippi. Medina im heutigen Saudi-Arabien steht ganz am Anfang der Geschichte des Gebetsrufs.
Gab es den Asan in Mekka, bevor der Prophet nach Medina auszog? Nein. Der Prophet sagte Allahu Akbar und betete. Nachdem er aber nach Medina gekommen war und Anhänger gefunden hatte, die eine Moschee bauten, wurde die Moschee der Ort fürs Gebet.
Islamischen Überlieferungen zufolge schlug der zweite Kalif, Omar, vor, nicht mit einem Instrument, sondern mit der Stimme zum Gebet zu rufen. Andere Texte berichten vom Traum eines Prophetengefährten, in dem eine mysteriöse Figur die Worte des Gebetsrufs überlieferte.
Gott ist groß. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Gott gibt. Ich bezeuge, dass Mohammed der Prophet Gottes ist. Kommt her zum Gebet, kommt her zum Heil. Gott ist groß. Es gibt keine Gottheit außer Gott.
Der erste Muezzin war Bilal, ausgewählt vom Propheten, weil er eine schöne Stimme hatte.
Das zeigt, dass sich der Prophet für die Stimme interessierte, für die Schönheit der Stimme, für Wohlklang.
Bilal hat eine besondere Geschichte.
Bilal gehörte zu den ersten Menschen, die zum Islam übertraten. Er wurde in Mekka als schwarzer Sklave geboren und nahm als junger Mann den Glauben Mohammeds an. Sein Herr Umayya ibn Khalaf war kein Muslim und folterte Bilal. Er tötete seine Mutter Hamama und setzte Bilal der heißen Sonne aus, peitschte ihn. Er folterte ihn jeden Tag und forderte ihn auf, seinen Glauben zu widerrufen. Aber Bilal sagte, ich bin nur der Sklave Gottes. Er war dickköpfig und starrsinnig. Bis eines Tages Abu Bakr al-Sadiq vorbeikam, der den Propheten Mohammed liebte und Geld hatte. Als der sah, wie Bilal gefoltert wurde, fragte er Ibn Khalaf, verkaufst du ihn mir? Er zahlte eine große Summe und sagte zu Bilal, jetzt bist du frei.
Es war also ein befreiter Sklave ostafrikanischer Herkunft, der als erster die Muslime zum Gebet rief, vor etwa 1400 Jahren.
Bilal stieg auf das Dach der Moschee, es war eine kleine Moschee, vielleicht 2 Meter hoch, und er rief: Allahu Akbar. Damals bedeutete der Asan nicht Gesang oder Musik. Es ging nur darum, die Leute zum Gebet in die Moschee zu rufen. Nach etwa 200 Jahren aber entwickelte sich die Sache langsam und der Asan wurde zu etwas Schönem, für das sich die Muslime interessierten.
In muslimischen Ländern ist der Gebetsruf 5-mal am Tag selbstverständlich, seit weit über 1000 Jahren. Er verkörpert hörbar muslimische Gemeinschaften, definiert ihre akustischen Grenzen. Das arabische Wort Asan für den Gebetsruf leitet sich von einer Grundform ab, die hören, hinhören bedeutet. Das arabische Wort für Ohr kommt aus demselben Wortstamm. Asan betont also die Verbindung zwischen Rufenden und Hörenden, Muezzin und Gläubigen. Es ist kein passives Gerufenwerden. Auch für die Hörenden ist es wichtig, dass der Asan gut klingt und korrekt ausgeführt wird.
Man lernt die Koranrezitation in der Moschee. Wer das gelernt hat, braucht für den Asan keinen Lehrer. Zum Beispiel, da ist eine Dehnung. Der Buchstabe N, Anna, das nennt sich Antwortbuchstabe. Das N sind 2 Buchstaben und die Stimme stoppt dort. Ich sage Anna, nicht Ashadu Anna. Sag mal. Ich kann dir den Asan in einem Tag beibringen. Es ist nicht schwer und braucht keine Bücher, keine Schule.
Muhammad Ali Bahri hat sich den Asan in Aleppo selbst beigebracht. Hauptberuflicher Muezzin war er nicht. Dennoch gab es für ihn die Möglichkeit, zum Gebet zu rufen.
Viele meiner Freunde in Aleppo sind Muezzine. Wenn ich sie besuchte und sich die Zeit des Gebetsrufs näherte, sagten sie: Bitte, lass uns deine Stimme hören. Ich vollzog also den Gebetsruf und die Leute mochten das. Sie gingen zu meinem Freund, dem offiziellen Muezzin, und fragten: Wer war das? Das ist nicht deine Stimme. Er sagte: Das war mein Freund. Und sie? Oh, sehr, sehr schön.
Auf 25 verschiedenen Makam, also den Modi der arabischen Musik, habe er den Asan schon gerufen, sagt Muhammad Ali Bahri stolz.
Ich habe zum Beispiel den Asan im Makam Ashuk Afsa gerufen. Den kennen viele arabische Musiker gar nicht oder wissen nicht, wie man ihn benutzt.
Die Makame transportieren unterschiedliche Stimmungen. Es gibt unter ihnen die in der europäischen Musik gebräuchlichen Dur- und Molltonarten, darüber hinaus aber Dutzende anderer Modi, darunter viele mit den typischen Dreiviertelton-Intervallen arabischer Musik. Ein guter Muezzin setzt die Makame bewusst ein.
Der Asan ist das Fundament und die Musik dient ihm. So gelingt es mir, dass sich sicher fühlt, wer den Asan hört, ohne zu wissen warum. Es liegt daran, dass ich auf einem seltenen Makam rufe. Er ist ungewöhnlich und angenehm. So hat man den Gebetsruf noch nie gehört, aber man fühlt sich ruhig und sicher.
Der Gebetsruf, der in Medina mit Bilal seinen Anfang nahm, zog etwa 1000 Jahre später mit westafrikanischen Sklaven nach Amerika. In New York forscht die Sozialhistorikerin Sylviane Diouf zu Sklavenhandel, westafrikanischen Muslimen sowie Widerstand gegen die Sklaverei. In ihrer vielbeachteten Veröffentlichung Servants of Allah, Diener Allahs, hat Diouf herausgearbeitet, wie versklavte Muslime aus Westafrika ihre Religion in Nord- und Südamerika weiter praktizierten.
Die islamische Glaubenspraxis der Sklaven wurde wann und wo immer möglich aufrechterhalten. Zum Beispiel Beten, Fasten, Kleidung, Koranrezitation, Sufi-Gesänge und auch der Gebetsruf.
Sylviane Diouf ist sich sicher, dass Muslime in der Sklaverei auch den Koran rezitiert und zum Gebet gerufen haben.
Daher habe ich nach Aufnahmen früher afrikanisch-amerikanischer Musik gesucht. Ich hielt den unverfälschten frühen Blues aus den Gefängnissen auf dem Land für eine gute Quelle. denn diese Männer waren nur ein, zwei Generationen von der Sklaverei entfernt. Als ich dann einige Lieder, genau genommen Holla, hörte, war die Nähe zum Gebetsruf sehr auffällig.
Das ist der Levy Camp Holla in einer Aufnahme von 1947. Der Sänger heißt Bama. Er lebte in einem Arbeitsgefängnis in Mississippi. Hier singt er von der Sehnsucht nach seinem Zuhause und von der Behandlung im Arbeitslager, ruft seinen Gott an, O Lord.
Die Melodieführung scheint wie die des Asan zu sein. Es ähnelt dem afrikanischen Asan, vielleicht aber auch dem frühen Asan der Golfregion. Vielleicht. Ich würde es einen urwüchsigen Asan nennen. Im Klang unterscheidet sich das von unserem Gebetsruf, aber die Stimmführung, die ist sehr ähnlich.
Sylviane Diouf bezieht sich in ihrer Forschung auch auf den österreichischen Musikethnologen Gerhard Kubik. Dieser bezeichnet den Musikstil, der sich im Holla und im Blues des Mississippi-Deltas wiederfindet, als arabisch-islamisch.
Holla ist ein Gesangsstil, der sich von anderen afrikanisch-amerikanischen Stilen während und nach der Sklaverei deutlich unterscheidet. Der Holla wurde als langer, lauter musikalischer Ruf beschrieben, der anhebt, abebbt und in Falsetto fällt. Holla wurden immer alleine gesungen, langsame Soli ohne Rhythmus, im Gegensatz etwa zu kollektiven Arbeitsliedern. Der Gesang bestand aus langgezogenen Tönen und Melismen und drückte Einsamkeit aus, Melancholie und Schmerz.
Der Forschung von Sylviane Diouf zufolge gelangten so Elemente einer islamischen Glaubenspraxis über die Holla, die Sklaven auf Feldern oder beim Dammbau sangen, in den Blues des Südens der Vereinigten Staaten.
Blues in seiner ursprünglichen ländlichen Form entwickelte sich ja im Kontext von Leibeigenschaft, Lynchmorden, Terror und Zwangsarbeit. Die jungen Schöpfer des Blues wuchsen in einer Musikwelt auf, die vom Holla dominiert war. Und dieser Stil durchsetzte die neue Musik, aus der Blues entstand.
Diouf versteht Glaubensausübung als Praxis von unten, als Tradition, die auch in Stimmen und Ohren gespeichert ist, in Körpern, eine Tradition, die sich mit ihren Trägern fortbewegt. Seit über 5 Jahren lebt Mohammed Ali Bahri inzwischen in Deutschland. In dieser Zeit hat er ein einziges Mal zum Gebet gerufen, in einer der türkischen Moscheen in Heilbronn.
Heilbronn ist weit weg und manchmal bin ich krank oder kann nicht gehen. Ich bete meist zu Hause. Es ist kein Muss, zur Moschee zu gehen. An jenem Freitag ging ich zur Moschee nach Heilbronn. Ich habe einen Freund, der den Imam der Moschee kennt. Und der sagte ihm, es gibt da einen Musikkenner mit schöner Stimme. Er hat in Aleppo häufig zum Gebet gerufen. Vielleicht möchtest du ihn hören? Er sagte, bitteschön. Und nahm es mit dem Handy auf. Ich freute mich darüber, nach den langen Jahren im Krieg.
Eine weitere Migrationslinie des Gebetsrufs verläuft von Tobolsk in Russland nach Wünsdorf in Brandenburg. Denn das erste Mal, dass ein Muezzin in Deutschland von einem Minarett zum Gebet rief, war vor über 100 Jahren, 1915, im Kriegsgefangenenlager in Wünsdorf, südlich von Berlin. Im sogenannten Halbmondlager waren unter anderem muslimische Soldaten aus den französischen und britischen Kolonien sowie aus dem russischen Kaiserreich interniert. Die erste Moschee Deutschlands wurde dort gebaut, inklusive 23 Meter hohem Minarett. Damit wurde der Haager Landkriegsordnung Genüge getan, die vorsah, dass Kriegsgefangene ihre Religion ausüben können. Andererseits war die Moschee auch Teil der Dschihad-Strategie des Auswärtigen Amts, mit der Muslime für die Deutschen gewonnen und gegen die anderen Kolonialmächte, die ja zugleich die Feinde des Deutschen Reichs waren, aufgewiegelt werden sollten. Mehrere Berichte über das Lager erwähnen, ein Muezzin habe 5-mal am Tag zum Gebet gerufen. Tatsächlich gibt es aus dem Halbmondlager eine Tonaufnahme des Gebetsrufs. Sie gehört zur Sammlung des Berliner Lautarchivs. Die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange hat intensiv zu dieser Sammlung geforscht. Ich treffe sie in der Nähe des Archivs in Berlin-Mitte, mit seinen vielen hörbaren Baustellen.
Das Ganze war ein Projekt von Sprachwissenschaftlern. Zumindest der Gebetsruf von Nur Mohammed Hisameddin wurde von Sprachwissenschaftlern aufgenommen, nicht von Musikwissenschaftlern.
Diese Aufnahme entstand nicht vom Minarett aus, sondern in einer Militärbaracke, in der ein Phonograph aufgebaut war, in dessen Trichter Gefangene sprachen und sangen. Zur Aufnahme gehört eine Akte, ein Personalbogen mit der Beschreibung »Gebetsruf der Mohammedaner, arabisch, von einem Tataren gesprochen«. Laut diesen Unterlagen fand die Aufnahme am 11. Dezember 1916 statt, um 6.45 Uhr. Die Akte gibt zudem darüber Auskunft, dass Nur Mohammed Hisameddin im Jahr 1885 in Tobolsk geboren wurde und seine Muttersprache Tatarisch war. Außerdem spreche er Russisch. Für Mohammed Ali Bahri klingt der Ruf ungewohnt.
Ich glaube, das kommt Makam Sika am nächsten und dem Asan von Bilal. Wie der frühe Asan, also der sich nicht für die Musik oder Melodie interessiert, sondern nur für den Ruf, die Worte.
Für Britta Lange wirft das Tondokument viele Fragen auf.
Warum sollte ein Gebetsruf, der unmittelbar eine Handlung nach sich ziehen soll, überhaupt konserviert werden? Der Gebetsruf lebt davon, dass er immer wieder zu ganz bestimmten Zeiten und zu bestimmten Anlässen wiederholt wird. In echt aber, also in der klanglichen, alltagsweltlichen Realität, um die Gläubigen zu holen. Also was muss er sich gedacht haben, als er gefragt wurde, ob er das zur falschen Zeit am falschen Ort macht, für eine Kommission von Wissenschaftlern, die er möglicherweise kaum konnte und die ihm möglicherweise auch nicht gut erklären konnten, was er da tun sollte.
Wer tatsächlich im Lager zum Gebet rief, ob Nur Mohammed Hisameddin in Wünsdorf Murzin war und ob wirklich jeden Tag 5-mal gerufen wurde, ist nicht eindeutig belegt. Mehrere Wissenschaftler berichteten aber von der besonderen Stimmung im Lager, wenn der Asan erklang, und priesen das orientalische Flair.
Exotismus ist etwas, was hier, glaube ich, wirklich gar nicht von Wissenschaft und wissenschaftlichen Interessen zu trennen ist. Ich denke definitiv, dass sozusagen dieser Gebetsruf, so er denn im Lager stattgefunden hat, mindestens auch diese zwei Seiten hat. Also einerseits, dass er tatsächlich zum Gebet rufen sollte, die Gläubigen, aber er hatte definitiv auch eine Funktion für diejenigen, die dadurch gar nicht eigentlich primär adressiert wurden, nämlich für die Nichtgefangenen und übrigens auch für die Schaulustigen.
Damals war der muslimische Gebetsruf mitten in Brandenburg weithin hörbar und das Lager auch eine Touristenattraktion. Heute löst die Frage nach dem Gebetsruf im öffentlichen Raum immer wieder Streit und Diskussionen aus. Mohammed Ali Bahri hat dazu eine klare Meinung.
Als ich nach so vielen Jahren hier den Asan praktizierte, war ich glücklich und erinnerte mich an mein Land, an die vielen Jahre. Ich war froh, aber nicht, weil die Leute auf der Straße vielleicht meinen Asan gehört haben. Nein, das würde doch die Leute verärgern, denn in Deutschland gibt es viele Religionen. Es wird chaotisch, wenn alle auf der Straße ihre Religion ausrufen.
In Medina rief der befreite Sklave Bilal als erster Muezzin zum Gebet. Durch die Versklavung muslimischer Westafrikaner fand der Asan seinen Weg in den frühen Blues der Südstaaten. In einem Kriegsgefangenenlager diente der Gebetsruf dazu, die Freundschaft des Osmanischen und Deutschen Reichs hörbar zu unterstreichen. Mohammed Ali Bahris Gebetsrufe sind ins Internet gewandert. In seiner neuen süddeutschen Heimat praktiziert er den Asan kaum. Es ist sein Weg, sich den Gegebenheiten in Deutschland anzupassen.
Eine Reise mit dem islamischen Gebetsruf, einmal um die Welt und durch die Zeiten. Julia Thieke war die Reiseleiterin hier in Deutschlandfunk Kultur. Eben ging es um den Muezzinruf und seine Migrationsgeschichte. Jetzt geht es um eine, die diesen Ruf gehört hat, um eine Konversionsgeschichte. Iman Andrea Reimann wuchs christlich auf. Mit 21 Jahren konvertierte sie zum Islam. Doch von dem Gottesglauben ihrer Kindheit zehrt sie noch heute. Lea de Gregorio hat sie in Berlin getroffen.
Ende 2005 haben muslimische Mütter sich zusammengefunden und gesagt, ja, wir wollen einen eigenen Kinderladen aufmachen.
Sagt Iman Andrea Reimann, Leiterin der Kita Regenbogenkids. Die Kita befindet sich in einem alten Ladenlokal im gutbürgerlichen Berliner Stadtteil Charlottenburg. Getupfte Bäume zieren die Scheiben. Dahinter ist es ruhig. Mittagsschlafenszeit. Reimann trägt einen langen Daunenmantel, als sie aus der Kita kommt. Gut gerüstet für einen Spaziergang.
So in der Rückschau kann ich immer sagen, ich bin meiner Familie sehr dankbar, dass sie mich, also gottgläubig, erzogen hat. Also dass es bei mir ein Bewusstsein gab, dass es Gott gibt, zu dem ich auch beten kann, der einfach da ist.
Erzählt sie, während sie zum nahegelegenen Schlosspark geht. Geboren ist sie 1973 in Potsdam. Als Kind lebte sie zunächst in Ost-Berlin, bevor sie mit ihrer Mutter im Alter von 6 Jahren nach Westdeutschland ausreiste. Reimann wuchs in einem christlichen Umfeld auf, wurde getauft und konfirmiert. Geprägt hat sie ihr Großvater, der Pfarrer in der DDR war.
Ich fand auch immer meinen Großvater als Pfarrer total authentisch. Und wenn er gepredigt hat, selbst wenn ich jetzt nicht alles verstanden habe als Kind, aber es war für mich immer richtig. Und ich habe dann irgendwann gesagt, wenn ich mal groß bin, werde ich auch Pfarrerin.
Außenstehende würden an dieser Stelle sagen, und dann kam alles ganz anders. Denn heute ist Iman Andrea Reimann Vorsitzende des Deutschen Muslimischen Zentrums Berlin. Sie selbst sieht sich ihrem Berufswunsch von damals aber gar nicht fern.
Das ist ja, was ich heute auch irgendwie in einer gewissen Form ausübe. Also in der Gemeinde, wo ich ja aktiv bin, mache ich seit über 20 Jahren Unterricht und seelsorgerische Betreuung.
Reimann begleitet Menschen in ihrem Glauben, nur eben keine Christen, sondern Muslime. Mit 21 Jahren ist sie konvertiert, kurz nachdem ihr Großvater starb. Zufällig fand sie in einer Buchhandlung ein Buch, das sich mit dem Thema Tod beschäftigte.
Und das nennt sich Totenbuch des Islams. Ich habe mir das gekauft und habe gedacht, da muss ich mal reinlesen.
Sie fand darin Beschreibungen über die Seele, die Hölle, das Paradies. Die meisten Musliminnen und Muslime gehen davon aus, dass Gott nach dem Tod die Taten von Verstorbenen bewertet. Reimann beschloss deshalb, mit Gebeten ihre Seele zu pflegen, sich weiterzuentwickeln und das Leben dabei vom Tod aus zu denken.
Die Quintessenz, die sich für mich dann ergeben hat, war, ich möchte einen religiöseren Alltag haben. Also der mich noch mehr an Gott sozusagen bindet oder ausrichtet. Und dass ich die Dinge, die ich in meinem Alltag tue, dass die mehr Sinnhaftigkeit bekommen.
Es faszinierte sie, wie der muslimische Glaube den Alltag strukturiert. Statt eines wöchentlichen Kirchgangs betet sie jetzt 5-mal am Tag. Schon früher hatte sie Zweifel an der christlichen Lehre.
Als Kind oder als Heranwachsende, würde ich mal eher sagen, war mir das ein Fragezeichen, warum Gott sozusagen Jesus hat sterben lassen. Also wenn ein Gott allmächtig ist, dann kann er ja jeden retten sozusagen.
Kurz vor ihrer Konversion lernte sie ihren ersten Mann kennen, ein gebürtiger Muslim. Er und sein Bruder waren es, die ihre Konversion bezeugten. Wer konvertieren will, muss die Shahada, das muslimische Glaubensbekenntnis, vor 2 Zeugen aufsagen. Ihre Angehörigen taten sich schwer mit der Konversion, hatten Angst, Reimann würde sich verändern. Die muslimische Hochzeit, die kurz darauf folgte, fand im kleinen Kreis statt.
Von meiner Familie war gar keiner dabei. Das war irgendwie ein bisschen schwierig, denn wenn jemand aus einer Familie Muslim oder Muslima wird, dann ist es für 99% der Familienangehörigen immer eine schwierige Sache, weil man mit dem Islam und mit den Muslimen immer etwas ganz Schwieriges verbindet.
Als Beispiel nennt Reimann Vorurteile, mit denen Frauen konfrontiert werden, wenn sie Kopftuch tragen, so wie sie selbst seit vielen Jahren.
Also mir hat man ja auch gesagt, du bist ja so emanzipiert erzogen worden und jetzt gehst du zurück ins Mittelalter. Okay, also nur weil ich jetzt eine andere Religionsausübung habe, heißt es ja nicht, dass ich alles andere irgendwie hinter mir lasse.
Ihr ist es wichtig, ihre Religionszugehörigkeit zu zeigen. Sie trägt Kopftuch, um als Muslimin sichtbar zu sein. Den Glauben nur im privaten Leben, das würde nicht zu ihr passen.
Das ist ja etwas, womit ich als Kind auch aufgewachsen bin. Also man steht zu seinem Glauben, man verbiegt sich nicht.
Und das trotz der Repression, die christliche Gläubige in der DDR erfuhren. Sie ist zwar konvertiert, ihren Gott gewechselt hat sie aber nicht.
Also für mich gibt es nur einen Gott, egal wie er ausgesprochen wird.
Nur das Gottesbild änderte sich. Im Islam geht es nicht um einen dreieinigen Gott wie im Christentum, sondern um den einen, um Allah. Von ihrem ersten Mann hat Rayman sich getrennt, weil er kein praktizierender Muslim war. Von ihrem zweiten Mann hat sie zwei Töchter. Auch sie haben muslimische Erziehungseinrichtungen besucht. Derzeit plant Rayman in Berlin mit einem christlichen und einem jüdischen Träger ein Drei-Religionen-Kita-Haus zu eröffnen. Sie will ihren Glauben weitergeben, den muslimischen, vor allem aber den Glauben an einen Gott.
Iman Andrea Rayman konvertierte zum Islam und hat dabei ihren Gott einfach mitgenommen. Ein Beitrag von Lea de Gregorio war das. Und das war's in Religionen. Religionen im Radio zum Live-Hören gibt es jeden Sonntag immer zwischen 14 Uhr und 15 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Kirsten Dietrich. Ihnen einen schönen Tag noch.